Zeit für Mission.
Freddy Dutz im Gespräch mit
Kirsten Fers. Frau Bischöfin Fers, schön, dass ich zu Ihnen kommen darf. Das erste Gespräch, das aufgezeichnet wird seit 2 Jahren, das live stattfindet, für mich eine ganz neue Situation.
Von Herzen willkommen. Also wir versuchen so viel wie möglich präsentisch zu machen, natürlich im geschützten Rahmen, aber wir merken es ja in diesen letzten 2 Jahren, wie sehr wir angewiesen sind auf Kontakt, auf Nähe, auf Beziehung, die mehr ist als ein Flachbildschirm. Und ich glaube, dass wir in allem, was auch positiv im Moment durch die Digitalisierung errungen ist, ich meine, wer hätte geglaubt, dass wir uns alle so schnell verändern, auch im Sinne einer neuen Form von Kommunikation, ist dies andere, glaube ich, immer mehr für die Menschen deutlich geworden, was auch ein Verlust sein kann, wenn die Nähe und die Beziehung fehlen.
Ich habe meine Gesprächspartnerinnen in den letzten 1,5 Jahren immer gefragt, was haben Sie denn zu trinken mitgebracht? Bei Ihnen kann ich ja direkt in die Tasse reingucken.
Das ist Ingwertee. Den liebe ich. Und der ist ja ein bisschen scharf und der ist außerdem anregend. Und gleichzeitig ist es kein Kaffee, der auch einigermaßen anregend wirken kann. Allerdings nicht nur positiv über so einen ganzen Tag hin. Und der Tag ist ja lang. Also insofern Ingwertee.
Frau Bischöfin, Sie sind Bischöfin in Hamburg
und Lübeck. Der Sprengel geht Hamburg, Lübeck, Lauenburg. Das ist der Sprengel.
Und die Landeskirche, in der diese Orte und Sie Ihre Position haben, ist die Nordkirche, wie wir sagen?
Mhm, so ist es. Und die Nordkirche hat 3 Sprengel, 3 große Sprengel. Einmal Schleswig und Holstein, dann Lübeck, Lauenburg, Hamburg und also die Metropolen, wenn man so will, und Mecklenburg-Pommern. Das ist das Besondere der Nordkirche, dass sie eine fusionierte Ost-Westkirche ist.
Das ist interessant. Natürlich ist auch interessant, dass sie quasi von der polnischen Grenze bis zur dänischen Grenze geht.
Und Sylt.
Und ja auch noch Inseln in der Ostsee.
Und Helgoland. Es ist wirklich schon ein Riesengebiet. Und zwar eins mit ganz diversen Situationen. Also es ist wirklich eine Metropole wie Hamburg, hat wirklich andere Themen, als wir sie in Nordfriesland haben oder aber auch in Pommern. Dies zusammenzufügen zu einer Kirche, die dennoch nah bei den Menschen, wo immer sie sind, sein will, das ist eine Herausforderung. Und ich finde das auch sehr, ich fand das, diese ganze Fusion extrem interessant, weil es uns natürlich auch mit unserer deutschen Geschichte enorm befasst hat. Das war schon ganz, oder ist ein ganz aufregendes Projekt.
Sind Sie denn mit Ihren Kollegen, Bischofskollegen, Bischöfinnenkollegen in ständigem Austausch oder murrt jeder so in seinem Sprengel?
Nein, wir haben schon unsere getrennten Aufgaben, klar, also, aber das ist, wenn es eins werden will, dann ist das mit den Bischofskollegen oder Kolleginnen und auch natürlich mit der Kirchenleitung. Also wir sind eben auch eine Kirche, die Ost und West abbildet in den verschiedenen Gremien. Und das immer wieder ansprechbar zu machen, also immer wieder die Form der Kommunikation so hinzubekommen, dass man wirklich nachvollziehen kann, warum aus einer bestimmten Geschichte heraus 3 Landeskirchen ehemals so ein gemeinsames 4. werden können, dass wir wirklich uns auch neu aufstellen in der Moderne.
Gleichzeitig ist es ja nicht nur die jüngere deutsche Geschichte, sagen wir mal die seit 45, die Menschen zu dem machen, was sie sind, sondern eben eine viel längere Zeit. Glauben Sie denn, dass Ost-West einen größeren Unterschied in den Menschen auslöst als Stadt-Land?
Das finde ich schwer zu unterscheiden. Also ich glaube schon, dass die Zeit der DDR und die Rolle der Kirchen innerhalb der DDR ein ganz wichtiges Identitätsmerkmal ist. Auch übrigens der Schmerz darüber, dass die Kirchen, die die friedliche Revolution 89 in besonderer Weise mit nach vorne gebracht haben, auch hier gerade im Norden, da sind ja viele Orte, die zu nennen wären, dass wir als Kirche dann doch in einem Umfeld sind, das sehr säkular ist und die Frage immer Dialog mit den anderen heißt eigentlich fast mit dem Rest der Welt. Und das ist eine Perspektive auf Kirche, also die totale Minderheitenposition, die wir in der ehemals nordelbischen Kirche auch nochmal neu erfasst haben. Und auch dieser Stolz der evangelischen Kirche, die in der ehemaligen DDR, die wirklich bekenntnishaft auch eine Widerstandsbewegung war.
Wir sehen aber ja gleichzeitig rückblickend und heutzutage in gleicher Art, dass es Regionen gibt, die, ich sage jetzt mal, frömmer sind als andere Regionen. Mhm. Dann gibt es natürlich noch die Großstädte.
Ja, die Großstädte haben eine eigene Form von Säkularität. Die beiden Hansestädte, jetzt Lübeck und Hamburg, so unterschiedlich sie sind, haben ein ganz hohes bürgerschaftliches Engagement. Und das liegt in der Wurzel des Protestantismus. Ob die Menschen noch zur Kirche gehören oder nicht zur Kirche gehören, ist dabei für die Hamburger oder die Hanseaten gar nicht so relevant. Aber die Werte, also das Wertesystem, das sich vom Protestantismus aus wirklich in die DNA dieser Städte eingefügt hat, die ist vorhanden. Viele Hamburger nennen das Tradition oder etwas charmant gesprochen Tradition. Aber es ist letztlich der Blick auf Armenfürsorge, Mäzenentum. Die Hansestädte leben von Stiftungen. Also in Lübeck würden wir die Kirche nicht halten können ohne die Stiftung, also schon die Denkmäler nicht halten können. Das große Engagement auch ehrenamtlicher Art, das sich durch alle Schichten auch der Hamburgerinnen und Hamburger zieht, das ist schon etwas ganz Besonderes. Und hier merkt man, dass dieser Nerv der protestantischen Stadt mit einem Bubenhagen, der keine Kirche, sondern eine Stadtordnung geschrieben hat, 1526, das ist wirklich eine gründende Geschichte mit der Folge, dass heute auch die Kirchen mit Würde behandelt werden. Also das ist durchaus ein honoriges Miteinander. Und hat oft gar nichts mit dieser Kirchenmitgliedschaft zu tun. Also ich erlebe das schon, dass das Säkulare hier in Hamburg immer auch durchwirkt ist von diesem alten Wertekanon oder dem gemeinsamen alten Wertekanon.
In Städten wie Hamburg oder früher auch in Altona wurden extra große Freiheiten angelegt, wo erstmal Ausländerinnen und Ausländer, die aber alle einen anderen Glauben als den lutherischen mitgebracht haben, um sich da niederzulassen. Nur gibt es böse Leute, die sagen, ja, das haben die Pfeffersäcke nur gemacht, weil andere Pfeffersäcke willkommen waren. Aber daraus hat sich ja trotzdem eine Toleranz entwickelt. Wie tolerant sind die Hamburger heutzutage gegenüber Menschen anderer Religion?
Ich finde, das ist hier in Hamburg eine sehr, sehr gute Kultur, das Miteinander. Es gibt auch die Religionen. Und nicht umsonst wird ja, das behaupten wahrscheinlich immer alle, aber nicht umsonst wird hier Hamburg als die Hauptstadt des interreligiösen Dialogs bezeichnet, weil es hier schon über Jahrzehnte zur weltoffenen Haltung gehört hat, auch Menschen mit ihren Religionen aus anderen Kulturen auch willkommen zu heißen. Und hier jetzt aktuell, wenn man sich ein solches Modell wie Religionsunterricht anguckt, das ja seit 1985, das muss man einmal so klar sagen, seit 1985 ein interreligiöses Curriculum fährt. Schon von der evangelischen Kirche verantwortet, damit man Artikel 7 des Grundgesetzes natürlich befolgt und den Bekenntnischarakter von Religion und nicht nur Religionskunde unterrichtet. Aber eben immer mit dem Gespräch und in dem Gespräch mit den anderen Religionen, mit einem Curriculum, das immer alle Religionen mit in den Blick genommen hat. Und zwar auch nicht nur als Religionskunde, sondern durch Erleben von Brauchtum, indem man eben Synagogen, Moscheen mit Kindern besucht hat, sich mit der Religion der jeweils anderen zutiefst auseinandergesetzt haben. Auch die buddhistische Religion war mit im Spiel, die hinduistische. Und heute ist eben wirklich diese Tradition fortgesetzt. Und auch nach den Staatsverträgen, die ja eigentlich zum Beispiel den muslimischen Verbänden erlauben könnte, zu sagen, wir wollen einen eigenen Religionsunterricht, sagen, nein, wir halten an dieser Tradition des gemeinsamen Religionsunterrichts fest. Und das ist deshalb, finde ich, so ein Kulturmerkmal dieser Stadt, weil es von Kind an um Religionstoleranz geht. Es geht von Kind an um eine innere Weitung der Grundidee, dass der Glaube eines anderen auch mit der Wahrheit des anderen ein Recht hat zu leben. Sie merken das ja, ich bin da eine ganz überzeugte Verfechterin dieses Modells und bin mir da absolut einig mit der Schulbehörde, mit auch der Wissenschaftsbehörde, mit dem Senat überhaupt. Also das ist so etwas wie eine gemeinsame Idee für diese Stadt.
Jetzt möchte ich mal ein bisschen böse sein, die Gretchenfrage umwandeln und sagen, wie hältst du es mit der Mission?
Mission im Kontext von interreligiösem Dialog, würde ich sagen, kriegt eine sehr schwierige Konnotation. Und ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass jeder Mensch, der im interreligiösen Dialog sich auskennt, weiß, dass es nicht darum geht, die Religion, die eigene Religion, anderen quasi so im Sinne von übernehme meine Religion nahezubringen. Das ist der große Respekt, der im interreligiösen Dialog konstitutiv ist. Wie Menschen ihren eigenen Glauben leben und ihre eigene Religion leben, kann dahinter darf nicht zurückgegangen werden. Aber es gibt eine gemeinsame Religion der interreligiösen Gruppen. Es gibt eine gemeinsame Mission, zum Beispiel eines interreligiösen Forums Hamburg. Und diese gemeinsame Mission heißt, wir sind als Religion Bindungskräfte. Gegen alle spaltenden und sich polarisierenden Bewegungen, derer wir ja im Moment in unserer Demokratie, in unserer Gebeutelten genug haben, haben die Religionen die Aufgaben, die Menschen zusammenzuhalten. Für den Frieden zu wirken in einer Stadt. Das ist unsere gemeinsame Mission in dem interreligiösen Forum Hamburg, dem ich ja vorstehe, gemeinsam, das ist das, finde ich, Besondere, gemeinsam mit einer Muslima, die Schura vertritt, und mit dem Landesrabbiner, der den jüdischen Glauben vertritt. Und so im Vorstand auch im Übrigen die buddhistische Religion mit vertreten. Das heißt, als es im Mai im Heiligen Land die Bomben flogen im Gazastreifen, hat die Muslima uns innerhalb von einer halben Stunde so zusammengetrommelt, dass wir mit dem Landesrabbiner und allen, dass wir in der Mitte der Stadt ein Friedensgebet durchgeführt haben, während parallel die Demonstrationen liefen, die zum Teil eben auch gegen Israel stattfanden. Also Sie verstehen, dieses Friedenssignal zu setzen, gerade wenn die Konflikte auch international sich zuspitzen, das ist unsere Mission.
Was ist denn Ihre Mission, Frau Bischöfin?
Die Dialoge zu fördern. Ich glaube, dass das unsere ureigenste, urchristliche Aufgabe ist, dass wir Tischgemeinschaften bilden. Die Tischgemeinschaft mit den Verschiedenen, dass der Leib Christi, das ist ja quasi unser Bild, auch innerhalb der EMW, die ich ja sehr schätze und liebe, dass wir als christliche Familie die Unterschiedlichen an einen Tisch holen, ist sozusagen ein Grundimpuls meines Christseins immer schon gewesen, auch als Jugendliche. Dieses aber auch zu erweitern und zu sagen, wir haben die Aufgabe als Christen in dieser Welt, dafür uns einzusetzen, dass sich die Völker verständigen. Und es gibt für mich eines der tragenden Bilder meines Glaubens, ist diese Jesaja-Vision von den Völkern, die an einem Tisch sitzen und ein fettes Mahl haben und einen fetten Wein trinken. Und das heißt, dass mit einer großen Lebensfreude und einer Liebe zum Unterschied diese Tischgemeinschaften das Bild abgeben, wie wir in gerechter Verteilung füreinander im Blick auf alles, was auch unterschiedlich sein darf, leben. Und dieses Menschenrecht und Lebensrecht der Völker als eine Grundvision, mit der wir jeden Tag hier in dieser Welt bestehen, das ist etwas, was mich auch antreibt, in diesem Bischofsamt dann eben öffentlich Signale zu setzen.
Sie haben gerade schon die EMW genannt, die Evangelische Mission weltweit, zu deren Vorstand Sie gehören, ein Dachverband von Missionswerken und Kirchen, die sich mit der Arbeit von Partnerkirchen in anderen Ländern beschäftigt. Haben Sie Anknüpfungspunkte an das, was Kirchengeschwister in Übersee machen?
Also da ich ja selber so ungern fliege, das ist sozusagen mein Manko. Ich komme gerade noch 4 Stunden weit bis in den Nahen Osten und dann steige ich aus jedem Flugzeug aus. Das heißt, ich bin nicht in Übersee gewesen, aber natürlich, und da sei natürlich Digitalisierung höchst gedankt, sind die Kontakte in andere Länder und gerade auch zu den Frauen in anderen Ländern schon auch intensiv. Also angefangen davon, dass uns im Moment sehr berührt, was in der lettischen Kirche passiert. Das bewegt mich als Lutheranerin, dass es tatsächlich eine lutherische Kirche gibt, wo die Frauenordination abgeschafft wurde. Das muss man sich einmal so vor Augen halten, was das für ein Paradigmenwechsel ist. Auf der anderen Seite natürlich auch zu merken, wie viele lutherische Gemeinden eben auch Minderheitenkirchen sind. Also dass wir in unserem westeuropäischen Kontext nochmal in ganz anderen auch Reichtümern leben, in mehrerlei Hinsicht. Das finde ich ist so dermaßen horizonterweiternd. Finde ich ist auch jedes Mal so interessant aus den verschiedenen Kontinenten. Nicht nur jetzt innerhalb Europas, sondern über die verschiedenen Kontinente hin zu merken, wie unterschiedlich Christentum auch gelebt wird. Was das für eine Vielfalt hat, das finde ich jedes Mal auch bei den Mitgliederversammlungen, jedes Mal eine ganz große Bereicherung.
Nun liegt ja Ihre Wahl zur stellvertretenden Ratsvorsitzenden der EKD noch nicht so lange zurück. Das heißt, Sie konnten da jetzt noch nicht viel bewegen. Aber planen Sie denn diese Erfahrungen, die Sie aus der Großstadt Hamburg haben, aus der Flächenkirche Nordkirche mitbringen und aus den internationalen Bezügen, die sich sowohl in der Stadt und dann mit der EMW zusammenbinden, das alles zusammen in die EKD einzubringen?
Ich habe da schon meine Metropolschwerpunkte und ich glaube, dass das auch gut ist. Also das Thema interreligiöser Dialog, das ist ja eine Erfahrung, die ich jetzt über 10 Jahre schon mitbringe. Das ist, glaube ich, schon auch ein Fund, mit dem man neu auch auf die gesellschaftlichen Entwicklungen schauen kann und muss. Und des Weiteren ist auch der Religionsunterricht zum Beispiel, also nochmal neu zu schauen, wie wir uns in den Bildungsbereich aufstellen. Und selbstverständlich ist auch diese Kenntnis einer Ost-West-Kirche, wo also beides zusammenzudenken ist, glaube ich, von Vorteil, dass man es mit einbringt. Und viele Themen, die wir jetzt mich als Dialogfreundin bewegen, wird uns auch in der EKD bewegen. Die Dialog allen zivilgesellschaftlichen Kräften ist unabdingbar. Also wir werden uns nicht als Kirche produktiv in eine Gesellschaft einbringen können, wenn wir nicht diesen Vernetzungsgedanken immer wieder neu denken und auch umsetzen.
Ist dieser Vernetzungsgedanke auch Teil Ihrer, ich sage jetzt mal, Politik als Bischöfin in einer Stadt?
Ja, klar. Also die Vernetzung hier in Hamburg ist mit entscheidend dafür, dass evangelische Kirche als präsent erlebt wird. Es ist eben wichtig, würde es jetzt stattfinden, am 26. 27. Januar das Holocaust-Gedenken im Rathaus mitzumachen. Es gibt so etwas wie eine Gemeinschaft oder ein Bündnis der Willigen, der Friedenswilligen, die in dieser Stadt viel zusammenhalten wollen. Und immer wieder dieses Bündnis zu pflegen, um antisemitischen Kräften, um polarisierenden Kräften, um menschenverachtenden Tendenzen entgegenzuwirken, um Feindseligkeiten entgegenzuwirken. Das finde ich das Besondere in so einer Metropole, gerade die auch noch im Bundesland zugleich ist. Also da steckt auch eine Kraft darin. Dafür mich einzusetzen, freue ich mich jetzt noch ein paar Jahre Bischöfin hier sein zu dürfen.
Frau Bischöfin, ich danke Ihnen für dieses Gespräch, wünsche Ihnen für all die Vernetzungsarbeiten, die Sie noch vor sich haben und die sicherlich nicht weniger werden, Gottes Segen und alles Gute.
Ihnen auch, bleiben Sie behütet.
Die Evangelische Mission Weltweit e.V. ist eine Gemeinschaft von evangelischen Kirchen, Werken und Verbänden in Mission und Ökumene. 9 Missionswerke, 5 freie Kirchen, 5 Verbände und die Evangelische Kirche in Deutschland bilden den Dachverband der evangelischen Missionswerke. Gleichzeitig agiert die EMW als Fachverband für ökumenische Weltmission und Missionstheologie für ihre Mitglieder und assoziierte Organisationen. Besuchen Sie doch auch unsere Website www.mission-weltweit.de. Vielen Dank für Ihr Interesse.